Heute zu Gast für den Podcast Money Talks, Gerd Eising. Gerd, herzlich willkommen. Du hast für mich immer deswegen beeindruckende Persönlichkeit, weil du vereinst in dir den großen Ehrgeiz, erfolgreich zu sein, im Sport, im Beruf, aber auch ein hohes Engagement, dich für andere Dinge zu interessieren, wie Bissidose und andere Dinge. Was das sein kann, gucken wir mal. Und warum am Ende dann jemand so geehrt wird in seinem Leben, das werdet ihr nachher auch erfahren. Gerd, herzlich willkommen. Wir starten mal mit 5 Fragen. Gerd, herzlich willkommen. 5 Fragen am Anfang. Hilft ein Studium der Mathematik, um kaufmännisch gut arbeiten zu können?
Studium hilft, aber es muss nicht unbedingt Mathematik sein.
Helfen gute Verbindungen, um finanziell gut dazustehen?
Gute Verbindungen helfen.
Ja. Ist das Ehrenamt für dich eine Bereicherung im Leben?
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Und ist es gut, professionell Fußball zu spielen?
Ja gut, das war eine ganz andere Zeit, das ist irre lange her. Also wenn ich mir heute das den Fußball angucke, dann weiß ich nicht, das ist Kommerz, das ist halt
Ist auch eine andere Sportart geworden, ne?
völlig andere Sportart. Wir versuchen ja mit unserem Nord-Ostsee-Team da ein bisschen gegenzusteuern und ein bisschen was zu machen und auch Charity-mäßig was zu machen. Alles gut.
Ja. Und letzte Frage. Die Nordostsee-Auswahl ist ja ein Zusammenschluss von ehemaligen Fußballprofis oder guten Spielern, die für karitative Zwecke, also für die Mukoviszidose spielen. Kennst du die Summe, die die ungefähr für den guten Zweck erspielt haben im Laufe der Jahre?
Eine gute Million.
Okay, ja. Bewundernswerte Zahl. Wir kommen auf die Mukoviszidose nachher nochmal, dass die ja auch wirklich Geld nötig hat und braucht, um sie sinnvoll wieder für karitative Dinge zu investieren. Du hast immer in meiner Wahrnehmung Sport und die Verbindung zu Krankheiten oder die Verbindung zu Entwicklung, zu Hilfe immer vereinbaren können. Mir selber aufgefallen, A, weil du selber erkrankt bist an Kinderlähmung im frühen Alter. Ich weiß gar nicht, wie alt warst
Ja.
du?
2.
2. Und das ist ja eine Tröpfcheninfektion oder Schmierinfektion. Das überträgt sich einfach so, ne? Wann hast du das gemerkt?
Die Schluckimpfung hat damals nicht funktioniert.
Ah, okay.
Bei uns also im gesamten Ort, bei allen
Ach.
nicht. Also alle in meinem Alter, das waren damals 6, hatten das.
Wahnsinn.
Davon leben auch nur noch, ja. Eine Frau noch und ich. Das ist
Ja.
schon.
Ja. Es ist ja schon eine Beeinträchtigung, ne?
Ja,
Also,
auf jeden
und
Fall.
neben der körperlichen Beeinträchtigung ja auch eine kopfmäßige Beeinträchtigung, ne?
Ja.
Aber das hast du aus meiner Sicht immer bewundernswert miteinander verbinden können. Also Sport machen, also früher selber, Sportverbindung ist ja immer wichtig gewesen. Sport auch selber zu gucken und zu unterstützen. Ich kann mich an bei MPG&E, an eure Unterstützung der Olympioniken erinnern, die ihr gemacht habt. Also ihr hast immer viel gemacht. Trotz der Beeinträchtigung, die du ja selber erlebst oder für Muko auch kämpfst für die Beeinträchtigung. Das ist toll. Du bist im Norden, weil du eigentlich Westfale bist. Und was hat dich hier hochgezogen?
Mich hat hier hochgezogen das Bewerbungsgespräch damals bei Dr. Rudolf Hell, als er noch in seinen alten Gebäuden direkt dann auf Hürde oben im 4. Stock war das Vorstellungsgespräch. Die Sonne schien, man guckte raus, die Segelboote fuhren da entlang. Und da habe ich gedacht, also hier ist gut,
Ja.
machen
Was
wir
soll ich
mal.
da in Westfalen, ne?
Ja, genau.
Und du hast aber in Westfalen studiert, du hast Mathe studiert und Physik?
Ja, ich habe Mathe, Physik und Betriebswirtschaft studiert bis zum Vordiplom in Siegen an der Gesamthochschule und bin dann an die ordentliche Universität nach Münster gewechselt, habe dann Physik fallen lassen, weil mir das zu anstrengend war und habe dann in Münster mein Examen in Mathe und Betriebswirtschaft gemacht und bin dann nach Bonn gegangen an die Uni als Assistent und habe da allerdings relativ zügig gemerkt, dass das nicht meine Welt ist.
Kann man eine Anekdote erzählen zu Bonn? Bonn gilt heute als die bedeutsamste Mathematik, der bedeutsamste Mathematikstandort der Bundesrepublik. Da
Weil ich
hast
nicht mehr da bin.
weil Freund hier Wolfgang,
Ja.
sein Sohn hat in Silas hat in Bonn studiert. Erwähne ihn, weil ihr beide in Bordesholm wohnt und der hat in Bonn studiert, ist jetzt nach Cambridge gegangen. Der kann das aus dem FF, gewinnt Mathe-Olympiaden. Mir ein Rätsel, also ein Rätsel von wie man das kann, aber es ist bewundernswert, dass es jemand kann. Ja. Und dann wolltest du aber kein Assi mehr sein oder den normalen Weg wie.
Na, der normale Weg wäre dann Promotion gewesen
Ja.
und das wäre nicht meins, war einfach nicht meins. Also zu der Zeit gab es Programmiersprachen wie Fortran 4, da musste man dann Leute unterrichten. Da muss man ein Mensch für sein, das muss man irgendwo können. Also und da habe ich für mich entschieden, das kann
Okay.
nicht ewig und drei Tage sein.
Und wenn man denn so merkt, das ist es nicht, also es kriecht ja so einem hoch und man merkt ja Tag für Tag irgendwie mehr, ich muss hier weg oder ich möchte was anderes machen. Wie bist du denn dann auf Wirtschaft gekommen?
Ich fand die Annonce ganz interessant. Also zu der Zeit war Hell eine Siemens-Tochter und die suchten halt Programmierer, gute Leute. Und ich hatte mich über das Unternehmen ein bisschen informiert und habe gesehen, das war damals noch Inhaber geführt, dass das durchaus ein interessanter Weg sein kann.
Ich habe den Herrn Dr. Rudolf Hell auch selber nochmal kennengelernt. Da war er schon sehr betagt und wohnte im Niemandsweg in Kiel. Und aber eine sehr, sehr beeindruckende Persönlichkeit. Also nur von dem kurzen Besuch, den ich da mit ihm hatte, also der Viertelstunde Gespräch, aber er hat mich damals sehr beeindruckt. Und die waren ja bis zum Schluss eigentlich Weltmarktführer in dem, was sie machten. So, und gefühlt war ja eine Maschine, die man verkauft hat, irgendwie ein Baby von ihm, ne? Also das wie ein rohes Ei wurden die behandelt. Und so viele Maschinen konntest du auch nicht herstellen damals,
Nee,
ne?
richtig. Ja,
Ja.
das war schon
Ja.
faszinierend.
Was hast du bei Hell gemacht?
Ich habe bei Hell Wir haben das erste System auf Windows umgestellt. Da war
Okay.
Windows ganz neu.
Ja.
Da war Hell ein Windows-Pilotkunde aus Amerika, einer von fünf in Deutschland.
Ah.
Und das war hochinteressant.
Ja.
Wir
Er
haben eine
hat
Menge
viele,
gelernt.
ja, er hat viele Maschinen nach Amerika verkauft, ne?
Ja,
Ja.
der war Weltmarktführer.
Ja, die Sprache im Unternehmen war auch viel Englisch, ne? Also
Ja.
man muss es zumindest können, ne?
Ja,
Ja. Ist ja auch ungewöhnlich für damalige Zeit
stimmt.
gewesen. Und dann hast du die Augenoptik kennengelernt.
Richtig, ich bin dann nach, ich glaube, 6 Jahren oder so, habe ich dann gewechselt nach Wölk, weil in Wölk suchte man Leute, oder suchte man einen, der dieses ganze Papier in EDV umsetzen konnte. Und
Ja.
das war eine riesige Herausforderung. Und das war ähnlich wie bei Hell. Da habe ich auch den Heinrich Wölk kennengelernt. Das war schon ein Mensch, wo man Respekt vor hatte. Also das war schon beeindruckend.
Gefühlt gibt es diese Leute heute nicht mehr so viel, weil es eher viel Konzerne geworden sind. Ne?
Ja. Es gibt einen Haufen Konzerne, das
Ja, genau.
stimmt.
So, da ist dann einer, aber nicht Heinrich Wölk oder auch nicht Rudolf Hell. Ne?
Richtig.
Ja. Und ich meine, du wirst ja bei den Unternehmen immer schon gut verdient haben. Das wird ja nicht der Hungerlohn gewesen sein, den man bezahlt hat.
Nee.
So, das hast du ja auch verdient, also das ist ja gut. Aber es ist ja immer nicht so einfach, wenn man gut verdient, die dann noch selbstständig zu machen. Was war denn die Idee, warum das jetzt sein sollte?
Die Idee war, dass Völk damals verkauft werden sollte an Bausch und Lomb. Und wir hatten mit vier Kollegen zusammen, die im oberen Management waren, die Idee, damals ein Management-Buyout zu machen. Also Völk ist eine Tochter von Zeiss gewesen. Aber wir konnten uns damals mit dem Herrn Krassmann, so hieß der Zeiss-Vorsitzender, in Hamburg auf dem Flughafen nicht auf alle Punkte einigen. Und dann war für mich die Konsequenz dann zu sagen, gut, okay, dann machen wir es halt selbst.
Okay, ja. Hast du auch nie bereut, ne?
Nee.
Man schläft manchmal schlechter vielleicht, ne?
Auch die ersten 5 Jahre waren spannend.
Ja. Ich bin immer so für mich in meiner Wahrnehmung, was der Unterschied ist zwischen Selbstständigkeit und Angestellt, ist einfach diese Ungewissheit, die an einigen Tagen und Nächten so in einem hochkriecht, ist einfach nicht für alle Dinge vorbereitet, sei es Personal,
Richtig.
Sei es, und man schläft dann einfach ein bisschen schlechter. Ich kenne das selber auch. Und das ist bei ganz, ganz vielen Selbstständigen so. Es ist nicht der Tag, wie bei Völk, so ich gehe hin und dann habe ich Frühstückspause, habe Mittagspause, dann fahre ich wieder nach Hause. So ist es nicht, sondern es ist so ein bisschen mehr Blutdruck am Tag.
Richtig.
Und, ich finde immer, wenn man fragt, was ist der Unternehmerlohn, dann finde ich, ist es der Lohn mehr für den Blutdruck. So, also zumindest kann es in vielen Tagen spannender sein, als wenn man im guten Management angestellt ist.
Ja, aber man kann mehr bewegen
ja.
als im ja. guten Management.
Ja, ja, genau. Das wollte ich auch überhaupt nicht in Abrede bringen, weil ich glaube, die meisten sind dann selber gerne selbstständig und dennoch kriege ich diese Angst an einigen Tagen auch eines langen selbstständigen Daseins wieder hoch. Ich will jetzt nicht sagen, dass es Existenzangst ist, aber es sind schon Fragen, die einem dann so auftauchen. Und dann schläft man schlechter und dann kannst du es auch mit weniger Leuten diskutieren.
Das stimmt.
Weißt du, so wenn du jetzt, also wenn ich nach Hause gehe und meiner Frau das erzähle, dann habe ich eher Unverständnis. Nicht, weil sie mich nicht verstehen will, sondern weil sie selber nicht in der Situation ist. So.
Deswegen ist ja wichtig, so Sachen vielleicht nicht mit nach Hause zu nehmen.
Ja, ja, genau. Ich habe die Konsequenz auch gezogen. So. Ich habe auch nicht meine Frau in dem Unternehmen mehr beschäftigen wollen, weil dann hast du es ja automatisch zu Hause.
Ja, da ist bei mir auch eine ganz strikte Trennung, weil halte ich für ganz wichtig.
Ja.
Weil man
ja.
Sonst kriegt man nie irgendwie Feierabend.
Ja, ja.
Man ist immer irgendwo drin und das ist nicht gut.
Nee. Dieses Verantwortung tragen hast du dann ja auch mehr und mehr für die kaufmännischen Dinge gemacht bei MBG&E. Also du hast mit Logistik angefangen, aber du bist ja mehr und mehr in die kaufmännische Verantwortung gegangen. War ja kein Zufall, sondern es liegt dir auch.
Ja, glaube ich schon.
Ja, glaubst du, dass man so mit Geld umgehen, kann man das lernen oder muss das in einem drin sein?
Ich glaube, das muss in einem drin sein.
Ja.
Und ich glaube, die Grundsteine werden gelegt von den Eltern.
Ja.
Da guckt man sich, glaube ich, eine Menge ab.
Ja. Könntest du einen Grundstein nennen, den deine Eltern dir mitgegeben haben?
Nur das zu kaufen, was man wirklich bezahlen kann.
Ja. Ja, ja, aber ist ja, überleg mal, was für ein wichtiger Grundstein. Ist ja heute oft so, dass viel, viel gekauft wird, weil viel, viel verfügbar ist und Geld auch verfügbar ist, aber es ist nicht unbedingt seins. Ne? Also das muss nicht dir schon gehören, also schon ausgegeben. Ne? Also Leasing und wie das alles so heißt. Früher gab es da kein Leasing. Du hättest nie dein erstes Auto leasen können, oder ich auch nicht.
Da mussten wir ja arbeiten.
Ja, genau. So, da glaube ich, das ist ein Unterschied.
Ja. Das so. Ist aber auch eine andere Wertschätzung dann. Weil wenn dir selber was du erarbeitet hast und was dir gehört, da gehst du anders mit um, als wenn du das irgendwie leihst. Ich finde jetzt immer ganz spannend, wenn diese ganzen E-Roller da irgendwo an der Straße stehen. Ja. Ne? Die Leute steigen da drauf, ich weiß gar nicht genau, wie es funktioniert, muss ich auch nicht wissen. Und dann schmeißen die an der nächsten Ecke wieder hin Und mir fehlt da die Wertschätzung. Und wenn ich für irgendwas, was auch immer gemacht habe, ob nun gekellnert oder Steine geschleppt oder was weiß ich, und habe mir dann davon irgendwie ein Auto gekauft oder einen Urlaub oder was weiß ich, da ist eine andere Wertschätzung, glaube ich.
Ja, mich stört das auch massiv. Mittlerweile müssen die mir ein Foto schicken an diese App, dass der Roller auch steht, aber die schmeißen halt andere Roller hin um.
Ja.
So, das sehe ich halt auch so, dass und diese Verfügbarkeit nicht bezahlt und du sagst, man weiß gar nicht, wie es funktioniert.
Also ich
Natürlich,
weiß es nicht.
nee,
Also
natürlich,
das
das.
liegt aber daran, weil ich keinen Bock, also ich möchte mich damit nicht auseinandersetzen. Das ist was anderes. Also.
Ja. Hast du geleast, also du wirst ein Haus am Anfang finanziert haben, als man anfing, aber privat hast du jemals Urlaub oder dein privates Auto oder Fahrrad oder was auch immer finanziert?
Nein.
Nee.
Nein. Da wird sich meine Mutter im Grab umdrehen.
Kannst du ja nicht antun, ne?
Nee.
Nee. Ja. Also ich glaube das halt auch. Jetzt hast du ja MPG und E verkauft oder deine Anteile an MPG und E verkauft und genießt so den längsten Urlaub deines Lebens. Also hast ihn ja schon wieder ausgefüllt, ne, mit Tätigkeiten.
Ja, ich habe immer noch genug zu tun.
Ja, das.
Allerdings nicht mehr in der Optikbranche.
Nee. Hast du dir, also wenn man so 40 ist, dann plant man vielleicht ja auch schon irgendwann das Rente, ne? Irgendwann so. Also hast du dir das so vorgestellt, wie das heute ist?
Als ich 40 war, habe ich mir vorgestellt, mit 50 aufzuhören.
Ja.
Und dann habe ich
Da
MPG und E gegründet,
kam was dazwischen.
mitgegründet und dann lief das halt bei einem neuen Unternehmen, läuft es ja am Anfang nicht gleich so, wie es
Nee,
laufen soll.
nee, nee.
Dann hat sich das alles verschoben, aber heute muss ich ganz ehrlich sagen, genieße ich das.
Ja, aber das weiß ich bei dir nicht, aber die Frage ist, manchmal stellt man sich so vor, wenn man Rentner ist, dann ist man ohne Tätigkeit, dann guckt man so in den Tag hinein und hat nichts zu tun und stellt fest, wenn man es dann soweit ist, das wäre ja das Gruseligste, was man sich vorstellen kann, dass man jetzt nichts zu tun hätte. Also frühstücken und Zeitung lesen und dann gucken wir mal.
Nee, also es ist schon wichtig, dass man, glaube ich, eine Struktur hat.
Ja.
Also, und die muss ja nicht im Ehrenamt aufgehen oder irgendwas, sondern man muss schon eine Struktur haben, man muss eine Idee haben, wie man mit der Rente umgeht. Und ich sag mal, überschrieben ist für mich, ich mache nur noch das, was mir Spaß macht.
Ja, aber was dir Spaß macht, du hast nochmal eine Firma gegründet, also außerhalb von Optikbranche, die sich ein bisschen mit Entsorgung beschäftigt.
Ja, das macht mir auch Spaß.
Ja, genau. Und du hast ja nochmal mit einem Freund zusammen, kümmert euch noch ein bisschen um Immobilienbereich. Auch da ist es ja nochmal auch ein finanzielles Engagement, ne, was man dann geht. Aber du hast gelernt, dass du dir vertrauen kannst. Also wird es jetzt auch gut gehen. Und erst ist man ja überrascht, wenn jemand sagt, in der heutigen Zeit kaufe ich Immobilien. Aber vielleicht ist es auch genau der richtige Zeitpunkt, um Immobilien zu kaufen.
Ja und nein. Also im Moment ist in dem Markt ja unglaublich viel los und wir haben da ein Projekt aufgesetzt, wo wir gewisse Ideen haben und jetzt wollen wir mal gucken, ob sich das irgendwie umsetzen lässt. Aber es ist auch eigentlich ist es ein Familiending. Es ist eigentlich ist es eine Versorgung für die nächste Generation. So, und weil ich glaube, dass es wichtig ist, sich um sowas selber zu kümmern und sich nicht auf andere oder wen auch immer zu verlassen.
Ob eine Regierung entscheidet, es gibt für alle Rente oder nicht, kann man vielleicht selbst machen.
Ja, wenn man die Möglichkeiten hat.
Genau.
Also nicht jeder hat die Möglichkeiten, aber ich finde, das ist so wenigstens meine oder unsere Idee dazu.
Toll. Nochmal so ein Szenario, das ist für viele ein Anreiz, nochmal was zu ändern. Du hast ja irgendwann jetzt deine erste gesetzliche Rente als Bescheid oder als Nachricht oder als Zahl mal bekommen.
Nee, da muss ich dich enttäuschen. Also,
Auch noch nicht als Zahl bekommen?
nein, als Zahl schon, was ich irgendwann
Ja.
bekomme. Aber also, ich kann erst Mitte nächsten Jahres die Rente beantragen.
Ja, weil du dann erst die Regel ein, ja, könntest du
Das
schon früher, müssen aber
könnte,
Abschläge.
ja, aber.
Ja. Wie macht denn die Zahl mit dir? Gibt es da eine Idee? Also so eine, wenn man jetzt so eine Zahl zugespielt bekommt, das ist die Rente, sagt man, oh, jippie, juhe, so viel? Oder sagt man, gut, dass ich noch was anderes habe?
Also die Zahl, also die gesetzliche Rente ist bei mir halt nicht sehr hoch. Das liegt aber daran, dass ich 20 oder als ich mich habe selbstständig gemacht, habe ich mich Privatvorsorge betrieben und habe gesagt, also alles, was du jetzt nicht ausgibst, das gib lieber in Versicherungen und Lebensversicherungen rein. Und davon partizipiere ich jetzt.
Ja.
Ich habe jetzt, also ich meine, du berätst mich da ja auch. Und ich habe jetzt irgendwann festgestellt, also was mich zum Überlegen gebracht hat, ist, wir haben irgendwie so ein Papier, Riester oder was das immer ist, weiß ich nicht mehr genau. Da kriege ich jeden Monat irgendwie 198 oder irgendwie sowas. Und meine Frau kriegt auch irgendwie 100 und so weiter. Und ich habe für mich irgendwo entschieden, weil ich das auch im Umfeld von Freunden und anderen Leuten halt sehe, dass ich eigentlich nicht mehr eine Rente haben möchte, sondern ich möchte eigentlich das Geld haben, um dann selber zu entscheiden, da mache ich jetzt das mit oder dies oder verschenke es oder spende es oder was weiß ich und warte nicht darauf.
Ja, also das ist möglich. Es ist möglich, das zu
Ja,
bekommen.
weiß ich.
Aber ich glaube, das ist immer der Situation geschuldet, was kriege ich überhaupt für mein Geld? Wie lange ist die Lebenserwartung von mir so prognostiziert? Will ich jetzt Rente und sage, oh, ne? So, also das Beispiel, was du vorhin sagtest, so davon leben noch zwei im Dorf, ne? Die so diese, das macht ja was mit einem. Da denkt man vielleicht doch eher, Mensch, gib's mir so. Finde das mittlerweile so richtig, wie du das richtig findest oder wie der Kunde das richtig findet oder wie der Betroffene das richtig findet. Und da gibt es, glaube ich, keine Idee eines Bankberaters, eines Versicherungsberaters, eines Anlageberaters, wie was die beste Lösung ist, sondern so, wenn du sagst, es fühlt sich besser an, wenn es in der Tasche oder im Konto liegt, dann ist das die bessere Idee. Du engagierst dich jetzt schon sehr lange für die Mukoviszidose.
Richtig.
Du bist zweiter Vorsitzender in Deutschland für die Mukoviszidose, für die Stiftung.
Stellvertretender.
Zweiter,
Stellvertretender zweiter
oh,
Vorsitzender.
stellvertretender zweiter Vorsitzender. In Deutschland gibt es auch Bezeichnungen,
Ja, das
herrlich.
ist Deutsch.
Ja, was machst du genau?
Was mache ich genau? Ich bin also in Deutschland, also bin ich zuständig für unsere Geschäftsstelle in Bonn. Das sind über 30 Mitarbeiter. Dann kümmere ich mich um die Finanzen bei uns im Verein. Ich kümmere mich um Marketingaktionen, also sprich Events, was man mal ausprobieren sollte und so weiter und so fort. Und ich kümmere mich in einem Kreis mit den Geschäftsführern und den Vorsitzenden zusammen um eine Strategie, also weil sich in der Krankheit auch eine Menge geändert hat. Und dadurch hat sich mussten wir Anfang des Jahres oder letzten Jahres eine neue Strategie aufsetzen. Weil es gibt ein Medikament, was 80% der Betroffenen hilft, und zwar massiv hilft. Dadurch werden die Betroffenen deutlich älter. Das heißt, es ist keine Kinderkrankheit mehr. Das heißt, die Menschen sterben Gott sei Dank nicht mehr so früh. Dadurch ändert sich die Struktur, das heißt, man muss Ärzte finden, die auch bereit sind, Erwachsene abends zu betreuen, Abendsprechstunden. Und das Problem ist, wie bei allen Erkrankungen, man muss halt, um so Sachen zu machen, braucht man Geld. Also die Finanzierung ist, und es gibt halt sehr, sehr viele Spieler auf dem Markt und Da muss man halt zündende oder spannende Ideen haben, um gegebenenfalls an Spenden zu kommen.
Ja, Mukoviszidose ist ja eine seltenere Erkrankung. Also wenn wir an sowas wie Krebs denken, das ist in aller Munde, aber Mukoviszidose ist dann doch noch eine speziellere Erkrankung. Damit auch wahrscheinlich weniger Geld, ne? Oder weniger in der Öffentlichkeit eine Wahrnehmung. Das ist die Idee einer besseren Strategie. Ne?
Ja, also wir haben unsere Öffentlichkeit wurde sehr stark durch Frau Herzog nach vorne gebracht und da leben wir jetzt eigentlich immer noch von, aber es ist halt, ich meine, Deutschland ist trotzdem sehr, sehr spendenfreundlich und das ist schon eine tolle Sache, aber es ist schon, ich will mal so sagen, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Und wenn man sich die Strukturen in den Krankenhäusern anguckt, die immer mehr Richtung Profit ausgerichtet sind, dann muss man halt froh sein, wenn man überhaupt noch Krankenhäuser findet, wo die Betroffenen behandelt werden.
Jetzt weiß ich, unterhaltet ihr Heime zur Gesundung eurer Mukoviszidose-Betroffenen?
Ja, wir versuchen versuchen in Zentren die zu konzentrieren. Also in Schleswig-Holstein ist zum Beispiel das Zentrum im städtischen Krankenhaus. Da werden über 100 Erwachsene betreut und circa 80 Kinder. So und
was braucht ihr für eine Investition im Jahr, um zu sagen, das können wir Spenden bezahlen? Gibt es da eine Zahl? Weil das wird ja auch Ärzte nicht umsonst machen dürfen.
Ja gut, also wir haben bisher den Vorteil gehabt, dass wir eben durch das Nordostsee-Team, durch die Spiele durchaus einen regen Zufluss an Spendengelder hatten. Dann kam aber Corona. Und da sind natürlich sehr viel ist weggebrochen, weil eben gar nichts mehr war. Und normalerweise brauchen wir im Jahr, wenn wir einigermaßen klarkommen wollen, 30.000. Wir kaufen uns bei der Klinik zusätzliche Zeit. Das heißt, wir haben eine Arztstelle mitfinanziert und die nimmt sich dann mehr Zeit, wie in diesen Abrechnungsbögen stehen. So, und kann man natürlich darüber philosophieren, dass das auch die Krankenkassen bezahlen sollten, aber ja, das ist halt ein Riesenproblem.
Ja, und ich glaube, das hast du genau vorhin so gesagt, in deiner Umsetzung der Selbstständigkeit, du kannst oder mit der Geldanlage, du kannst jetzt auch warten, dass irgendwas passiert oder nimmst das selbst in die Hand. Und dann finde ich immer den viel, viel besseren Ansatz, ich nehme das selbst in die Hand. Schön, wenn die Krankenkassen das bezahlen würden, wenn sie es aber nicht tun, könnte das ein unheimlich langer Rechtsstreit werden. Und ob du den überhaupt gewinnst, weißt du auch nicht, aber dann ist auch jahrelang keiner versorgt worden. Ne?
Ja, und das muss man einfach sehen, weil die Krankheit geht natürlich durch alle Schichten und es gibt halt Menschen, es gibt den Fischer, ich sag mal in Husum, der hat halt ein Problem, das zu organisieren. Und dafür ist es auch wichtig, dass seine Kinder hier hinkommen und dass das organisiert wird. Ne? Also das geht halt durch alle Schichten und da muss man halt gucken. Ne?
Es gibt so eine Idee, die kannst du jetzt mal bestätigen oder sagen, nee, ist blöd. Es gibt so eine Idee, dadurch, dass man sich so engagiert, so wie du das tust, jetzt erst, hat man einen höheren Wert selber fürs Leben. Also indem man selber sich für andere engagiert, merkt man auch viele Dinge mehr wert zu schätzen, als wenn man so normal leben würde. Kannst du das bestätigen? Das ist eine gute Idee, sich zu engagieren.
Also ich glaube, ich lebe von der Wertschätzung der Leute, für die man sich engagiert. Und das gibt mir persönlich eine Menge. Wenn ich merke, dass die Leute sich darüber freuen, dass sowas gemacht wird. Wenn man sie besucht im Krankenhaus und sie einen anlächeln, das gibt mir sehr, sehr viel. Das ist für mich.
Ja, schön, Gerd, dass es ist. Wollten die Betroffenen ja auch was zurückgeben und haben die Ehrung ausgesprochen, die willst du gar nicht gehabt zu werden, ne?
Och, das ist, also ich bin nicht einer, der gerne in der Öffentlichkeit steht. Ich mache gerne die Arbeit in der zweiten Reihe. Deswegen bin ich auch stellvertretend davor.
Ich muss das noch mal erwähnen, weil es für mich ungewöhnlich ist, überhaupt jemanden zu kennen, der das hat. Du trägst das Bundesverdienstkreuz am Bande, wie das so schön heißt, glaube ich. Das ist dir 2017 überreicht worden, für dein Engagement. Aber das kann man nicht selbst initiieren, sondern das müssen andere initiieren. Ne?
Ja, da wird man irgendwie vorgeschlagen und dann werden irgendwelche Leute in deinem Umfeld und mit denen du zu tun hast, irgendwie gefragt und dann müssen da, weiß ich nicht, so und so viel dafür sein. Ich kann es nicht genau sagen. Also,
ich finde es stolz, also ich finde, du kannst stolz drauf sein, aber dass du es nicht jeden Tag am Bande mit dir rumdrehst, habe ich auch gesagt. Zum Schluss in so einem Podcast hätte ich noch die Frage an dich, ob du einen Wunsch an die Welt hast, ob sich irgendwas ändern sollte, ob du irgendwas anregen möchtest, ob es dir auf dem Herzen liegt, dass sich auf dieser Welt irgendwas ändern könnte. Hast du so spontan einen Wunsch?
Ja, Frieden, ne? Also das, was da abgeht in der Ukraine, also jetzt mal losgelöst von den Gas- und Strompreisen, die wir haben, die meine ich nicht, sondern dass da täglich so und so viele Menschen sterben, die eigentlich damit gar nichts zu tun haben, sondern nur weil so ein Despot meint, er müsste ein Land überfallen, das ist für mich unerträglich.
Es schleicht sich ja so ein bisschen in Deutschland ein, dass es so ein bisschen, naja, das ist jetzt so Stimmung gibt. Hast du für die Leute Verständnis, die sich da nicht mit beschäftigen können und wollen?
Eigentlich nicht.
Aber nimmst du die Stimmung wahr?
Ja, die Stimmung nehme ich wahr.
Ja, also ich bin auch so ein bisschen irritiert über die Situation. Ich merke nur, dass das Leben bei uns irgendwie normal wieder zu sein scheint und nicht weit entfernt sieht es anders aus. Ne?
Richtig. Und da ist nur ein Land zwischen, ne?
Ja.
Nur Polen.
Ja. Man liegt was hier. Gerd, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du die Zeit dir genommen hast und die Freude, ein bisschen über dein Leben und deinen Umgang mit Geld zu reden. Vielen Dank.
Ich danke dir, Frank.